weil die Geschichten, die unsere Wirtschaft vorangetrieben haben, bis zum Ukraine-Krieg, jetzt nicht mehr funktionieren.
Das ist ein bisschen wie mit der Theaterkantine. Jeder merkt, ob das Essen gut schmeckt oder nicht, aber die meisten Leute können nicht kochen.
Ich möchte eigentlich eher wissen, wie Räume klingen. Und das ist für mich für die Wohn- und Lebensqualität viel wichtiger, als wie sie aussehen. Das ist wie Porno. Also da kriegst du natürlich irgendwie auch einen Kick, wenn das jemand gut macht.
Damit Hören wieder bewusst wird, hört sich gut an. Der Audio-Podcast von Ulrich Allroggen.
Heute mit Armin Jäger. Hallo Armin.
Hallo Ulrich.
Herzlich willkommen in meinem Podcast. Wir sind hier in deiner Dacia. Ich fühle mich hier total wohl. Ich danke für die Einladung.
Immer gern.
Und fange damit an, dass ich ganz kurz sage, was ich erinnere, wie wir uns kennengelernt haben.
Und bin da gespannt. Bin ich jetzt gespannt.
Bin gespannt, was du dazu erwiderst. Also nach meiner Erinnerung waren wir das erste Mal in Kontakt 2000, als ich von Wien damals zurück nach Hamburg gekommen bin. Und du warst kurz vorher mit deiner ersten Frau nach Hamburg gezogen.
Genau. Und alles korrekt, Haken dran.
Bis dahin ist es korrekt. Aber die Frage ist, wieso, ob wir nicht vielleicht doch schon früher zumindest über Mails in Kontakt waren, weil irgendwie muss ich ja einen Haken gegeben haben, was ja, mit Übersetzungen zu tun
hatte. Was hatten
hatte
wir da miteinander so zu tun? Ne? Also ja gut, wir sind beide im selben buddhistischen Club, aber das reicht nicht, das sind ja mehrere.
Ja, wir waren auch beide damals schon in der Übersetzergruppe. Aber, du warst und ich war, glaube ich, so halb aktiv. Ich habe ab und zu mal irgendwas gemacht, worauf ich Lust hatte. Und du hattest aber schon Verantwortung für die Übersetzergruppe. Und ich glaube, dadurch kannten wir einander beim Namen, aber hatten uns noch nicht getroffen.
So muss es wohl gewesen sein. Das nehmen wir jetzt mal so als Rekonstruktion.
Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen in der Zeit. Ich erinnere mich, dass wir einmal im Mojo-Café waren in der Reeperbahn.
Echt?
Ja, und da irgendwas, vielleicht sogar irgendeinen Abend gesehen haben, irgendwas Jazziges oder so.
Aha.
Das war, bevor es den jetzt heutigen schicken Mojo-Club gab.
Ja, ja.
Hatten wir dieses Musical-Theater Reeperbahn 1 und das haben wir uns mit dem Mojo-Club geteilt und die haben das Wochenende die Räume genutzt und wir in der Woche.
Okay.
Und da gab es vorne so ein Café und da konnten wir, ich glaube, da waren wir mal, da sehe ich uns.
Bäh. Da siehst du uns, ja, da imaginiere ich mich jetzt auch gerne hin, wunderbar. Schön, ja.
Genau, und dann haben wir irgendwie angefangen, uns kennenzulernen und für mich ist bemerkenswert, ich hatte irgendwie immer Schwierigkeiten, einen entspannten Kontakt mit anderen Männern zu haben. Und das hat sich jetzt in den letzten 25 Jahren total verändert. Ich bin im Moment super erstaunt, wie viele gute männliche Freunde ich habe. Also nicht wie viele, aber wie gute männliche Freunde ich über die Jahre gefunden habe und Freundschaften aufgebaut habe. Aber ich weiß noch, dass ich zu Anfang mit dir immer, obwohl du mir total sympathisch warst, dass es in mir immer irgendwie sowas gab, was so ein bisschen innerlich Abstand gehalten hat, ohne dass ich das wollte. Und ich hatte das Gefühl, dass du dich auf so eine ganz aufrichtige, direkte Art darum bemühst, dass wir halt uns kennenlernen.
Echt?
Ja.
Okay, ja.
Ich kann es auch gar nicht so, ich kann es nicht so benennen und es war irgendwie so, aber was ganz viel verändert hat, ich bin da tatsächlich irgendwann sozusagen offiziell in die Übersetzergruppe eingetreten. Wir haben dann in diesen jährlichen Trainingskursen uns getroffen. Und du hast immer irgendwie dafür gesorgt, bei diesen ersten 5, 6 Jahren oder sowas, dass wir auf einem Zimmer waren und hast immer irgendwie mich irgendwann aufgefordert, du lass doch noch ein bisschen spazieren gehen. Sind wir oft abends am Rhein noch mal eine Stunde spazieren gegangen oder sowas, abseits von dem ganzen Übersetzertreffen, Getrubel. Und für mich hat sich in dieser Stetigkeit irgendwie total was verändert.
Ja. Ja, ich versuche gerade die Bilder irgendwie herzuholen. Also ich merke, du bist mir mit dem Freundschaftsgedächtnis weit voraus.
Ja.
Und das ist aber nichts Ungewohntes. Ich vergesse sehr viel irgendwie und ich bin mal froh, wenn ich Freunde treffe, die mir was erzählen, wie es damals war. Und jetzt habe ich das auch so langsam, kommt das alles wieder. Ja, wie war es für mich? Also du warst für mich immer eine Konstante innerhalb unserer Gemeinschaft und mit den Übersetzern. Und gut, ich war damals auch neu in der Stadt, in Hamburg, und durfte mir da auch alles neu aufbauen. Ich kam wegen des Berufs dorthin.
Du hast für Brand 1 gearbeitet.
Genau, Zeit, das ne? war damals, war ich, als wir uns kennengelernt hatten, schwebte ich auf Wolke 7, weil das war damals mein Traumjob. Verlagsleiter bei Brand 1, der neuen Wirtschaftszeitschrift, die in aller Munde war. Und der ganze Traum hat genau 5,5 Monate gehalten. Und dann habe ich mich mit meiner Co-Verlagsleiterin irgendwie überworfen und dann musste ich da gehen. Und dann war ich auch doch erstmal ziemlich lost in Hamburg und habe mir dann nach und nach eine berufliche Existenz aufgebaut, selbstständig und eben auch natürlich mein Freundesnetzwerk.
Aber du bist auch in Hamburg geblieben, weil du eben mit deiner damaligen Frau nach Hamburg gezogen bist. Und die hatte, glaube ich, auch einen Job, ne?
Die war damals, die ist dann in eine Unternehmensberatung eingestiegen für ein paar Jahre. Die machten so Strategieberatung, genau. Also die hat mich dann ein bisschen ein paar Jahre durchgefüttert, nachdem ich sie durchgefüttert hatte, die Zeit davor. Und ich habe mich dann als Schriftsteller versucht mit Kurzgeschichten. Ich hatte eine Agentur gefunden und war da voller Hoffnungen, da den großen Durchbruch zu schaffen, auf den ich heute noch warte, Klammer zu.
Genau, und dann hast du mich in die Übersetzeraktivität eingearbeitet. Also du warst sozusagen mein direkter Ansprechpartner und eine Zeit lang so mein Mentor für Übersetzungen und Vorgehensweisen und sowas.
Genau, und jetzt, glaube ich, bist du mir ja nachgefolgt. Du leitest die Gruppe immer inzwischen noch beherzt. Genau, das sind 30 Übersetzende, die dieses Kunststück vollbringen, eine Philosophie, den Buddhismus, die also sehr asiatisch, japanisch, chinesisch konnotiert ist, mit einer ganz anderen Begriffswelt, auch mit einem ganz anderen Verständnis von Philosophie oder Religiosität, das in unsere Sprache hinüber zu transportieren. Und das, glaube ich, ist ein Abenteuer, an dem haben wir beide doch fast 2 Jahrzehnte lang teilgenommen.
Gebastelt, ja. Ja, wobei ich glaube, ich habe eine ganz andere Aufgabe in dem Ganzen, weil du hast sehr viel Grundlagen gelegt. Wir haben gestern in dem Vorgespräch auch kurz darüber gesprochen und du hast gesagt, dass du angefangen hast, die deutsche Übersetzergruppe neu aufzubauen. Es gab die früher auch schon mal in der Zeit, wo du noch in England warst.
Ja, das stimmt, ja.
Wie ging das los?
Also ich hatte in meinem Leben 2 große Lost-Phasen und
2 nur.
Wow. 2. Naja gut, okay, jetzt über die wir jetzt reden. Ich denke, es waren mehr, aber die kommen mir jetzt in dem Zusammenhang in den Sinn. Und das eine war 1994, als ich meinen Uni-Abschluss gemacht habe. Ich habe Theaterregie und Choreografie studiert und merkwürdigerweise fiel mein Interesse oder meine Leidenschaft für diese Kunst nach meinem Studium in sich zusammen und ich musste und habe auch dann aus verschiedenen Gründen einfach Schwierigkeiten, mich in dieser Welt nochmal neu zu orientieren, auch in der Arbeitswelt. Das war so Mitte der 90er Jahre, 94. Und da gab es das war so der Startschuss, ich denke auch für diese neue Übersetzergruppe. Da kam und der Präsident unserer Laienvereinigung und für viele ist das auch ihr Lehrer im Buddhismus, meiner auch, deiner auch, denke ich, kam nach England aus Japan und da wollte man ein tägliches Bulletin machen, was da so an Aktivitäten und an Sachen eben passierte. Und das wollte man in 4 Sprachen übersetzen, unter anderem auch in Deutsch und jeden Tag dann das rausbringen. Und da wurde ich gefragt, ob ich nicht diese Gruppe leite. Und das war so der Anfang von was ganz Neuem
eigentlich. Weißt du, wie die damals auf dich gekommen sind?
Weiß ich auch nicht mehr. Vielleicht einfach nur, weil ich kreuzunglücklich bin aus Mitgefühl.
Bestimmt. Hatte bestimmt nichts mit deiner Qualifikation
zu tun. Und das waren für mich einfach unglaublich tolle Tage, weil ich habe mich da nach glaube ich, Monaten irgendwo dass sich fragens, wer ich, wozu ich überhaupt in diesem Leben gut bin, erfahren, dass ich Teams leiten kann, dass ich sprachlich was drauf habe. Und das waren so 2 Wochen, glaube ich, die ganze Zeit. Und das gab so mir auch den Mut, tatsächlich dann gleich danach eine Übersetzungsagentur zu gründen in England und damit auch dann meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, meine ersten Lebensunterhaltungen sozusagen und dort Übersetzungen auch dann im kommerziellen Bereich anzubieten, Deutsch, Englisch-Deutsch. Und das war so eigentlich mein erstes berufliches Fundament, was sich dann auch stetig und gut weiterentwickelt hat, damals noch in Großbritannien. Und das heißt, ich bin mit dieser Arbeit tatsächlich tief und existenziell und vor allem sehr, sehr dankbar verbunden, weil sie mich nochmal auf eine neue Rampe gebracht hat.
Ich habe jetzt in der Vorbereitung des Gesprächs mir auch nochmal klar gemacht, was das Besondere ist irgendwie an deiner sprachlichen Fertigkeit. Mein Gefühl war immer, dass dir das alles total leicht fällt, dass du irgendwie eine Art hast, mit Dingen umzugehen, die so intuitiv und so auf den Punkt ist, dass es erstmal schwer ist, nachzuvollziehen und nachzubauen und zu gucken, okay, wie kann ich das auch lernen, so war es für mich. Und je länger ich dich kenne, desto mehr habe ich aber gemerkt, dass es sich für dich überhaupt nicht leicht anfühlt.
Okay.
Also, dass das, was du kannst, was du an Fertigkeiten hast, erstmal selber zu akzeptieren, dass du sie hast und sie übertragbar zu machen, eine Struktur zu bauen, die verdeutlicht, wie das eigentlich geht, wie gute Übersetzungen eigentlich gehen. Weil die ersten drei, vier Jahre, die ich in der Übersetzergruppe war, hatten wir halt einmal im Jahr dieses Treffen und du kamst jedes Mal irgendwie mit einer neuen PowerPoint oder einem neuen Stilkunde oder sowas an. Und es waren jedes Mal total erhellende PowerPoint-Präsentationen oder Sammlungen. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, für dich ist es irgendwie, das ist so selbst, das liegt so auf der Hand. Das ist doch, weißt du?
Jein. Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mein gut, es ist ja häufig so, du wirst auch wahrscheinlich das ein oder andere Talent haben, was dir total leicht fällt, dass es dir gar nicht auffällt. Ja? Das ist ja normal bei Leuten, die damit gesegnet sind. Das musste ich auch erstmal für mich irgendwie entdecken und dann auch entsprechend verkaufen und zugänglich machen für andere. Und das mit der Sprache speist sich so aus zwei Quellen. Das eine ist, und ich glaube, das eine ist die schwere und die andere die leichte. Die leichte Quelle ist also das, was du mit damals, was ich dann versucht habe zu vermitteln, das habe ich mir ehrlich gesagt aus einer Stilkunde rausgeschrieben von Wolf Schneider. Der hat ja ganz hervorragende Bücher über die deutsche Sprache geschrieben und jahrzehntelang die journalistische Avantgarde oder die journalistische Elite in Deutschland ja über die Henry-Nannen-Schule, glaube ich, ist es, dort auch hochgezogen und dort auch sprachlich ausgebildet. Und hat eine Reihe von Büchern geschrieben, die für mich sehr, also das ist sofort übergesprungen, das konnte ich sofort vermitteln. Und das habe ich mir, glaube ich, hauptsächlich von Wolf Schneider geklaut. Ja. Gott hab ihn selig, ich glaube, er lebt nicht mehr. Und das andere, das Tiefere und Schwerere ist, dass ich mich eigentlich aus meinem Leben herausgelesen und herausgeschrieben habe, schon von, ich glaube, mit 9 oder 8. Und das war immer, da ist eine Suche und die hört auch eigentlich jetzt nicht auf. Und das nahm dann verschiedene Formen an. Ich habe Gedichte geschrieben, Lyrik. Das war in meiner Jugendzeit dann so Kleinkunstsachen, Kabarett, Satire, Kurzgeschichten. Und da ging es immer irgendwie darum, das, was ich in der Welt da draußen erlebe, mit dem, was mit mir innen drin los ist, irgendwie in Einklang zu bringen. Und gut, ich habe bestimmtes Gefühl für Sprachrhythmen und so, und das ist sehr intuitiv, das stimmt. Und das andere ist aber immer wieder ausprobieren, wie diese Übereinstimmung mit mir selbst und mit meinen Wahrnehmungen oder auch Gedanken, wie ich die maximal gut hinkriege und natürlich auch mit anderen teilen kann. Und das ist so, denke ich, das ist so die harte Arbeit dahinter. Und
genau, du hast es nämlich geschafft, die Essenz von diesen Stilbüchern, du hast uns die immer wieder empfohlen, wir waren aber fast alle zu faul, die wirklich zu lesen. Und du hast uns sie aber zusammengekocht und hast sie mit Beispielen aus unserer Philosophie auf eine Art gespickt, dass es verständlich und umsetzbar war. Und dass es uns, also mir auf jeden Fall, auch klarer gemacht hat, was ist eigentlich so schwierig daran, diese Texte, die wir nicht aus dem Japanischen, sondern aus dem Englischen übersetzen, ins Deutsche zu übertragen?
Genau.
Wo ist die Struktur der englischen Sprache so anders als die der Deutschen, dass man Veränderungen vornehmen muss, die aber im Kern den Text nicht ändern? Und dazu hast du uns eine Handvoll Regeln irgendwie gegeben, die wir dann, also ich sehe mich sozusagen als der Verwalter dessen, was du an Grund, nicht nur du, auch Katrin und Susanne, aber was ihr an Grundlagen gelegt habt für die Übersetzerarbeit in der deutschen SGID, in der deutschen Zuckerrakei. Also ich heb immer wieder den Zettel und sag, hast du mal gecheckt, wie viele Silben das hat und ist denn nicht der Zwischenspeicher schon voll? Also so,
okay.
Du sitzt als kleine Figur auf meiner Schulter und wenn ich einen Text sehe, dann manchmal kommt der Armin und hebt die Hand und manchmal ist es Katrin, die die Hand hebt. Und
ach, wie süß. Also das freut mich natürlich ungemein, weil mir das gar nicht natürlich so klar ist. Immerhin, das ist, glaube ich, etwas, wo ich sagen kann, gut, das hast du jetzt für dieses Leben mal erreicht und das ist irgendwie etwas Schönes, etwas weitergegeben zu haben, was fortlebt. Ist ja eines der erfüllendsten Dinge und es beglückt mich, wenn du das so erzählst.
Ja, ist so. Ja, und dann selber, als ich gefragt wurde, die Verantwortung zu übernehmen, irgendwann 10 Jahre später, war ich auch so, wieso, ich kann das doch gar nicht, ich habe das nicht studiert, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Struktur, ich habe kein so. Und es wurde dann sehr schnell klar, dass meine Aufgabe eine ganz andere ist. Dass die Übersetzergruppe an einem ganz anderen Punkt war und dass das, was da zu tun war, etwas war, was ich kann und was in der Zeit notwendig und wichtig war. Das anzunehmen war dann meine Herausforderung sozusagen. Ich habe den Verdacht, auch aus unserem Vorgespräch, dass deine sprachliche Fähigkeit auch was damit zu tun hat, wie du groß geworden bist. Du hast gestern erzählt, dass in deiner Familie Zuhören gar nicht so vermittelt wurde, sondern dass es eher so war, dass also sozusagen, dass es sehr, sehr laut und sehr, sehr nach außen ging, die Kommunikation. Und gleichzeitig bist du ja aber jemand, der sehr unglücklich wird, wenn er nicht mit sich selbst in Kontakt ist.
Ja, da hast du mir jetzt auch schon ein ganz schönes Bröckchen hingeworfen, das aufzudröseln. Ich mache da meiner Familie jetzt überhaupt keinen Vorwurf oder so, weil ich glaube, das kommt auch daher, dass sie ja beide Teile, vor allem der mütterliche Zweig, hat unter den ganzen Weltkriegsfolgen absolut gelitten. Das waren Vertriebene aus dem Sudetenland mit horrenden Erlebnissen, dann irgendwo nach Franken damals deportiert und dort dann aufbewahrt worden, bis sie sich dann irgendwann mal in den frühen 60ern eine eigene Existenz aufbauen konnten. Und ich möchte nicht wissen, was da irgendwie so zwischen 45 und 55 so alles passiert ist, aber es war auf jeden Fall nichts Schönes. Und ich glaube, da kommt so dieser Zusammenhalt und die Angst, sich gegen das Fremde ständig bewähren und abschirmen zu müssen, kam daher. Und dann meine Familie, die sind da, meine Mutter hatte irgendwie noch 3 andere Geschwister, die lebten alle in der Nähe. Und unser Haus war eigentlich immer ständig voll. Irgendwann war immer zu Besuch und alle haben durcheinander gegackert. Also mein Muster von Gesprächen oder sozialer Kommunikation, also Kommunikation ist immer sozial, aber von Kommunikation, das war eigentlich irgendwie, alle geben Lärm von sich. Also, dass da irgendwie jemand was sagt, die anderen hören zu, machen eine Pause und antworten darauf oder geben einer Person mal Raum, irgendwie mal vielleicht 10 Sekunden was zu sagen. Ich kann mich nicht erinnern, dass das der Fall war. Das heißt also, ich dachte, so geht Zusammenleben.
Na klar,
ja. Oder sag mal, nein, natürlich, als ich in die Pubertät kam und irgendwie da mich ablöste, wusste ich natürlich, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist völlig dysfunktional und kann vielleicht irgendwo ein bisschen soziale Wärme erzeugen, also mit dem Lärm, den man halt so macht, aber so richtig verstehen und sich entwickeln aneinander, das war da nicht möglich. Da musste ich sehr, sehr früh ausweichen auf Freunde oder auf andere Mentoren, die ich Gott sei Dank gefunden habe. Aber so grundsätzlich, ich glaube, habe ich erst sehr spät in meinem Leben gelernt, ja, zuzuhören, aber auch gelernt, dass Zuhören wirklich Spaß macht und Freude machen kann und dass ich mittlerweile, naja, mindestens genauso gerne zuhöre wie rede. Also sagen wir es mal so, ich glaube, übertroffen hat das Zuhören leider noch nicht. Aber Aber das verdanke ich vor allem auch meiner Frau, die mich das gelehrt hat, also die eine sehr, sehr gute Psychologin ist und auch dort in dem Beruf und mich das wirklich gelehrt hat und immer wieder, auch wenn ich noch so gekränkt war, immer wieder gespiegelt habe, dass ich wieder zu viel herummonologisiert habe. Okay. Und aber ich habe es dadurch auch wirklich gelernt, was es für ein Genuss ist, anderen Menschen Raum zu geben, auf die Details zu achten. Und auf die Gesten, auf den Klang.
Aber es ist ja auch was, das behaupte ich jetzt, aber da du selber ja auch eine hohe Sensibilität hast, war das ja ein Umfeld, in dem es für dich gar nicht so einfach war, zu dir zu kommen, bei dir zu bleiben. Das heißt, du hast bestimmte Strukturen oder bestimmte Mechanismen aufgebaut, wie du mit dir in Kontakt bleibst, ohne dass es jemand anders merkt, weil du es ja auch schützen musstest.
Von mir gibt es eine Familienerinnerung, die ist so Standard, die wird immer wieder erzählt, Armin sitzt überall nur mit einem Buch rum. Mhm. Also selbst auf Familienfesten habe ich einfach aus Protest gelesen an der Tafel, weil ich irgendwo einfach kann mich da gut verstehen, warum. Mhm. Es war immer irgendwo, ich musste mich irgendwie immer abschirmen, weil das war einfach unerträglich natürlich. Ja, also allein von der sinnlichen Aufnahmefähigkeit.
Ja, passte deine innere Struktur einfach gar nicht zu der äußeren Struktur, in der du groß geworden bist.
So kann man das bezeichnen, ja.
Bei mir ist es irgendwie so eine Art von Schweigen, mit der ich groß geworden bin.
Ah, genau das Gegenteil.
Schweigen über die wesentlichen Dinge. Also es wird schon gesprochen, es wird sehr diszipliniert gesprochen in meiner Familie. Jetzt nicht unbedingt in meiner unmittelbaren Aufwachsfamilie, zwischen meiner Mutter und meinem Bruder. Aber so in dem Familienkontext wird bewusst gesprochen, bürgerlich gebildet, aufeinander Rücksicht genommen. Aber es wird eigentlich das, worum es eigentlich gerade geht, wird kaum benannt.
Ah ja, okay, die Variante.
Ja. Meine Mutter war in dem Kontext eher unkonventionell. Die hat gerne Dinge ausgesprochen, die andere Leute nicht gesagt haben. Aber nicht im Familienkreis. Da war sie irgendwie als jüngstes von 5 Kindern, hat sie immer sich brav verhalten. Mhm. Ganz, ganz schräg. Also,
naja, gut, jeder so seine Strategien, wenn man durchkommt. Ne?
Naja, klar.
Und wenn du jung bist, kannst du es ja auch nicht, du machst halt, was geht. Kannst es ja nicht überdenken oder so.
Das Coole finde ich irgendwie, wenn wir eben ernsthaft Buddhismus praktizieren, dann werden wir auch immer wieder darauf gestoßen, dass es eben nicht ausreicht, die Schuld oder die Verantwortung für das eigene Unglück bei jemand anderem zu suchen, sondern eben besser zu verstehen, wie man selber strukturiert ist und daraus den Hebel zu finden, wie man selber glücklicher wird.
Ja, also in dem Zusammenhang bin ich so dankbar, dass der Buddhismus in mein Leben getreten ist, weil ich glaube, ohne ihn hätte ich mich nicht von meiner Familie versöhnlich befreien können. Also dann wäre da immer noch, denke ich, irgendwie so ein Rest Groll oder weiß ich nicht. Also, und das ist ja irgendwie, wenn du jetzt dann langsam die 60er erreichst, was Peinlicheres geht nicht mehr. Ich denke irgendwie,
meine Mama ist schuld.
Ja, genau. Also es gibt ja so ein Mindesthaltbarkeitsdatum, bis wann man seine Eltern irgendwie für irgendwas verantwortlich machen kann. Und das ist, glaube ich, in unserem Alter dann schon bei weitem überschritten.
Mal gut.
Wir kennen ja alle in unserem Umfeld Menschen, die da wahnsinnig noch knabbern und da wirklich danke ich dem, dass ich diese Philosophie ausüben durfte und zwar mit jeder Zelle, jetzt nicht nur theoretisch und mit Übersetzen, sondern auch wirklich dann einen neuen Zugang und doch noch so etwas wie Liebe und Fürsorge für Menschen, die mir entsetzlich auf den Geist gingen, empfinden kann, oder mir sogar, denke ich, auch ab und zu eigentlich auch geschadet haben. Wobei, das sind andere Maßstäbe. Ich glaube, in den 60ern galten andere Spielregeln. Da war das materielle Überleben wichtig und die Anpassungsleistung an so eine genormte Gesellschaft, damit man weiterkommt, das waren halt die zwei Ziele. Und die haben schon für mich mit meiner Generation ja schon nicht mehr gestimmt. Das heißt, wenn ich diese Strategien angewendet habe und nur darauf geguckt hätte, wäre ich untergegangen. Und der Fehler lag halt nur darin, dass natürlich keiner begriffen hat, dass man sein Kind da ein bisschen seinen Freiraum geben soll und nicht ständig auf es einreden, was es denn schon wieder falsch oder richtig machte. Ja, aber ich denke mal, das dürfte ein typischer Konflikt gewesen sein für sehr viele Kinder, die in den 70ern groß geworden sind.
Kriegsenkel-Thematik, genau. Ja. Ich finde es total spannend, das Thema.
Absolut.
Was in einer Gesellschaft an Strukturen, an Grundschwingungen erzeugt wird durch Krieg und wie lange das in der Struktur bleibt und wie lange es dauert, das zu verändern und, und wirklich den Bedürfnissen der Zeit anzupassen. Das ist ein super spannendes Thema.
Es ist, also das, damit befasse ich mich auch schon seit Jahren, auch jetzt mit meinem jetzigen Beruf als Vortragscoach, was man sich so erzählt und welche Narrative denn man zum Überleben braucht und welche Narrative die Leute so hören möchten. Und als du erwähnt hast, wie es bei deiner Familie war, du sagtest ja, da wurde zwar auch Konversation gemacht, aber über die wesentlichen Dinge geschwiegen. Das ist ja auch so eine Strategie. Und bei mir war es so, dass man eigentlich sich immer dieselben Geschichten erzählt hat. Also von Flucht und Vertreibung und was da so alles war. Und die haben sich
darüber habt ihr aber gesprochen.
Darüber haben sie gesprochen, aber ich habe immer den Eindruck gehabt, die sind alle irgendwie ein bisschen konstruiert.
Okay.
Also man hat sich auf ein paar Geschichten geeinigt, über die man sich verständigt als Notbehelf. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt völlig erlogen waren, aber ich glaube, sie waren auf jeden Fall geschönt, abgemildert. Und es waren vielleicht auch nur so Chiffre, mit denen man sich noch kurz versichert, dass das eine gemeinsame Vergangenheit war.
Dass es nicht ganz verloren geht.
Also dass es nicht ganz verloren geht, aber es war quasi die offizielle Pravda-Version, also quasi die Familienpropaganda, die da vorangetrieben wurde. Und ich konnte auch nie die Wahrheit irgendwie, ich habe auch nicht so tief gefragt, das ist ja immer das, was man dann hinterher so bereut, aber ich habe schon versucht, ich habe immer dieselben, wie grammophonmäßig dieselben Geschichten abgespult bekommen und gehört. Das heißt, man hat sich auf ein Set, quasi Überlebensgeschichten geeinigt und die waren aber dann letztlich genauso hermetisch verschlossen, wie vielleicht das gar nicht erwähnen oder das Schweigen in deiner Familie.
Ja. Was ich gemerkt habe, ist, also sowohl bei meiner Mutter als auch bei meinem Vater, die sich getrennt haben, als ich drei war, also ich hab die eigentlich nicht zusammen erlebt, aber die haben beide eine Art, nicht auf sich selbst zu hören, nicht auf ihren Körper zu hören, nicht wahrzunehmen, wie es ihnen gerade geht, sondern immer mit irgendwas anderem drüber zu gehen. Und wo wir in unserer Generation halt ganz doll gemerkt haben, das ist so wichtig, uns wahrzunehmen, mit unserem aktuellen Zustand umzugehen, nicht die Muster fortzusetzen, unter denen wir selber gelitten haben in der Familie und so weiter, hatten die diese Reflexionsmöglichkeit wahrscheinlich wirklich durch diese Aufbauzeit und das, was in der Zeit eben wichtig war, hatten die einfach nicht. Und wenn ich versucht habe, mit meiner Mutter über solche Sachen zu sprechen, hat sie sich immer angegriffen gefühlt und verteidigt und irgendwie hat sich sozusagen dann höher gesetzt als meine Erziehungsberechtigte und hat das gar nicht so an sich rangelassen. Also da ist so eine Gemeinsamkeit irgendwie in diesem, in dieser natürlich. Unfähigkeit, den eigenen inneren Zustand irgendwie wahrzunehmen.
Ja, das ist, also ich habe sehr lange in Großbritannien gelebt. Ich habe da den zweiten Teil meiner Jugend verbracht. Und ich habe eigentlich da auch erst gelernt über die Familie meiner damaligen Freundin und natürlich auch über meine Freunde dort, dass Familie anders geht. Und dass zum Beispiel diese Dinge, die du erwähnst, dort zumindest nicht in diesen, die haben andere Sachen, die sie, also Kolonialzeit und so, aber und mussten, haben andere Sachen, die sie, Leichen im Keller, mit denen sie da so irgendwie umgehen müssen, aber nicht die unseren und das ist ein Unterschied. Also den habe ich deutlich gemerkt, weil der Flow zwischen den Generationen viel freundschaftlicher, viel natürlicher, viel liebevoller ist. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass Leute da so diesen Funktionierdruck, den du erwähnst. Also ich drücke jetzt das weg, das weg, das weg, damit ich hier mich durchbeißen kann und schau da nicht hin, da nicht hin, da nicht hin, weil es mich stört oder weil es zu weh tut. Den habe ich so nicht erlebt in den Menschen dort. Ich glaube, es ist auch in dem Extrem, also mein Deutschland ist ja eine Industriegesellschaft, das heißt da allein schon Industrie, also das ist ja, du musst dich an eine Norm anpassen, auch deine Arbeit, dein Denken, damit eben genormte Produkte herauskommen. Das ist das
Wesen von Industrie. Damit die eindeutig wird und
genau.
Alle wissen, worum es geht.
Und die DIN-Norm und das ist ja das, wo dieses Land hier auch groß geworden ist, mit standardisierten, hochwertigen, absolut fast perfekten Produkten.
Ja.
Und die Menschen waren halt dann auch entsprechend. Und ich glaube, das konnten sie gut, weil sie auch da einen neuen Fokus hatten. Interessant finde ich, dass unserem Ursprungsland, unserem Buddhismus auf der anderen Seite des Globus in Japan exakt dasselbe stattfand.
Mhm.
Obwohl es eine völlig andere Kultur ist und so weiter und auch eine ganz, aber.
Ja, aber die Ähnlichkeiten, wir haben mit Dirk ja mal darüber gesprochen, was
genau.
Du sagst, und wie die Ähnlichkeiten in der Erziehungskultur waren.
Ja.
Also dieses, wie den Fokus darauf zu lenken, Soldaten und Krankenschwestern auszubilden, das schafft eine bestimmte Art von Erziehungsstruktur.
Klar.
Die große Ähnlichkeit, wo es große Ähnlichkeiten gibt, oder wo Japan sich auch Deutschland Mitte des 19. Jahrhunderts zum Vorbild genommen hat, soweit ich weiß.
Ja, in der Meiji-Restauration, klar, da waren wir die großen Mentoren für die Verwestlichung damaligen Japan. Ja.
Ja.
Da ist eine große Parallele und in der Nachkriegszeit genau dasselbe, sich in die Arbeit gestürzt, dass die eigentlich mehr oder weniger sich die eigene Seele abgeschnitten. Damit man irgendwie da jetzt draufbauen kann. Und ich glaube, das haben die Japaner sogar noch. Also wenn ich mir das Stadtbild so angucke, was die alles an Altstädten weggemäht haben.
Mhm.
Gut, hat man bei uns im Ruhrgebiet ja auch gemacht, die alles platt und Hannover neu anfangen, weil das alles, also dieser Hass auf die eigene Vergangenheit und die Schande, hat auch dazu geführt, dass wir einfach an die Ressourcen von früher nicht mehr so leicht anknüpfen konnten.
Ja.
Und auch, das hat aber auch wieder was mit dem Wegdrücken zu tun und mit den zensierten Geschichten, die man sich dann erzählen musste, aus Scham oder Schuld oder einfach nur blankes Trauma.
Ja.
Das ist sehr, sehr viel schwieriger gelaufen und das habe ich in Großbritannien, in Frankreich und schon gar nicht in Amerika irgendwie so erlebt.
Ja, und du hast auch erzählt, dass du in der Zeit, wo du da auf dieser Hochschule warst in Devon, Dartmoor College hieß das, ne?
Dartington, ja.
Dartington.
Aber es war in Dartmoor, also das war oben drüber, diese herrliche Moorlandschaft. Also ja, alles. Dart ist ein Fluss, der da durchfließt, deshalb.
Okay. Und du hast mir das gestern beschrieben, wie so ein Paradies eigentlich, wo sich ganz viele Künstler getroffen haben und versucht sozusagen auch neue Lebenskonzepte zu entwickeln, in einer unglaublich schönen Landschaft und in einem, ich glaube, in einem Gebiet von England, das auch vom Krieg nicht so stark geprägt war, glaube ich, ne?
Täuscht dich nicht? Ja, gut, es waren keine Verheerungen, aber mein Lieblingsstrand dort, also das ist Lapton Sands. Das ist die Bucht, wo die Alliierten ihre Landung geprobt haben dann in Frankreich. Also ein bisschen ist das schon, aber klar, es ist ganz weit. Es ist eigentlich schon so der Vorhof oder Hinterhof von Europa. Dann dahinter
kurz vor Cornwall, hast du gesagt, ist, ne?
Ist kurz vor Cornwall und dahinter ist Irland und dann hört die Welt auf. Also ja.
Das ist ganz, ganz lange Atlantik. Okay, jetzt ich gehe mal zurück. Du hast vorhin schon was angeteasert. Du bist auch unter anderem Vortragscoach und hast jetzt neulich gerade einen neuen Impuls gestartet, den ich total interessant fand und total spannend, auch im Zusammenhang mit meinem Podcast, nämlich dieses Konzept der Stimmigkeit. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, einerseits rauszufinden, was ist dein eigenes persönliches Anliegen und wie bringst du das am besten zur Sprache? Also wie kannst du mit dir selbst übereinstimmen? Und gleichzeitig aber auch wahrzunehmen, was ist der Rahmen, in dem du dieses Anliegen zur Sprache bringen willst und was ist für diesen Rahmen angemessen? Habe ich das verstanden?
Ja, danke. Cool, ja, genau so.
Noch der dritte Punkt, den ich eben super spannend fand dabei, war, dass du eben das auf introvertierte Speaker spezialisiert hast.
Ja.
Ich bewege mich halt seit ein paar Jahren so ein bisschen auf LinkedIn, um mein Unternehmer, Instinkt ein bisschen zu schärfen. Mhm. Und es gibt so wahnsinnig viele Leute, die die ganze Zeit irgendwie Output machen. Und es gibt so wenig Substanz, so wenig das Gefühl, da ist eine Person dahinter, mit der ich in Kontakt treten kann. Mhm. Und das, was du da beschreibst, wirkt für mich fast wie so ein Schlüssel für die Art von Menschen, die sich da drin auch nicht wohlfühlen, aber ganz viel zu bieten haben.
Ja, das ist so die Hoffnung. Ich glaube, das hängt mit vielen Sachen zusammen. Und ich meine, ich muss mich jetzt noch ein bisschen sortieren, wie ich das am besten erkläre. Ich meine, dieses White Paper, was du da auf LinkedIn entdeckt hast, mit Stimme, Stimmung, Stimmigkeit, das ist mir eigentlich eher so gekommen, weil ich das in der deutschen Sprache so faszinierend finde, dass es überhaupt diese Adjektive und Substantive gibt wie Stimme, Stimmig. Mhm. Und dass wir dann aber mit stimmig irgendwie ja gleichzeitig diese Bedeutung haben, es passt wunderbar zusammen, es harmoniert.
Ja.
Und das hast du ja nicht im Englischen oder so, ne? Da gibt es nicht voicy oder so, haut nicht hin. Ja. Also das haben wir irgendwie, die deutsche Sprache oder wir sie sprechen, intuitiv erfasst, dass da ein Zusammenhang ist.
Mhm.
Ja, und das ist tatsächlich irgendwie aus vielen, wie hat sich das gespeist? Also dieses Vortragscoaching hat sich ja ganz so Jungfrau zum Kind mäßig entwickelt vor mittlerweile auch schon fast 15 Jahren. Und ich hatte mich eigentlich so von den Bühnengeschichten oder Auftrittsgeschichten eher so zurückgezogen und habe Schreibworkshops in Unternehmen angeboten.
Mhm. Schreibschwung, ne?
Genau, deshalb heißt es auch Schreibschwung, wo es im Wesentlichen darum geht, seine eigene Sprache und sein schriftliches Kommunikationsverhalten, das eigene schriftliche Kommunikationsverhalten selbst mal zu durchschauen und dann auch wirksamere Business-Texte zu verfassen. Mit Business-Texten meine ich aber auch die kleine E-Mail, die du irgendwie wegschickst. Und das macht ja einen großen Unterschied, ob du da verstanden wirst oder nicht. Und wenn du einen Verteiler hast, und damals gab es eben sehr viel Verwirrung um das Thema E-Mail und auch sehr viel Stress, wie es die Leute empfanden. Und dieses Feld habe ich eben da bedient.
Mhm.
Mehr
und
eigentlich
auch,
nicht.
Auch so ein bisschen mit den 60er Jahren aufgeräumt, ne? Die ganzen Formulierungen, die ganzen Standards,
auch,
die da irgendwie drin waren. So eine Zeitstimmung irgendwie wieder.
Genau, natürlich, das war auch so eine sprachliche, natürlich, das ging schon viel früher los, weil wir natürlich jetzt mit Copy und Paste Möglichkeiten haben, die wir mit der Schreibmaschine nicht hatten.
Mhm.
Damals im alten Kaufmanns- oder Notariatsdeutsch, das waren ja alles so Versatzstücke, die man so DJ-mäßig komponiert hatte.
Mhm.
Ne? Also das war ja kein persönlicher oder authentischer Stil.
Mhm.
Und der wurde auch nicht verlangt, weil auf der Schreibmaschine, wenn du dich da einmal verhaust oder so, dann kannst du das musste irgendwie einfach rationell gehen, eben auch wieder industriemäßig.
Ja, ja, sicher.
Und jetzt, wo sich die Gesellschaft eher in eine Dienstleistende verwandelt und haut es natürlich nicht mehr hin. Das ist also auch noch so mal, das sprachliche Paradigma im Geschäftsleben hat sich da auch völlig verändert.
Mhm.
Und ja, aber jedenfalls, ich habe nur das angeboten und habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Und dann rief plötzlich einer an, und der sagte, ja, ich möchte ganz gerne ein Rhetorikseminar von Ihnen. Und da habe ich gesagt, tut mir leid, falscher Laden, habe ich nicht im Angebot.
Mhm.
Und sagte, doch, haben Sie, ich möchte es gerade von Ihnen. Wir sind nämlich eine, und das war eine kassenärztliche Vereinigung, also das ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, ein hochbürokratisiertes Gebilde. Und zwar machen die ganzen Abrechnungen für die Ärzte, also es sind quasi die Mittler zwischen den Krankenkassen und den Arztpraxen. Also ein riesen Verwaltungsmoloch.
Mhm.
Ja, und jedes Bundesland hat so seine kassenärztliche Vereinigung und eine von denen rief an. Und dachte ich, okay, ich war dann schon auch noch neugierig, was jetzt? Ja, also wir haben alle anderen Rhetoriktrainer durch und irgendwie, wir kommen dann nicht auf den grünen Zweig mit denen. Und Sie müssen wissen, wir haben erstens die langweiligsten Themen der Welt und die schüchternsten Menschen der Welt.
Oh. Hm.
Das war also die Herausforderung.
Ja. Das war ja aber dann ein gutes Briefing, oder?
Ja, also deutlicher geht's nicht.
Mhm.
Und ich denke, da ist das natürlich auch entstanden mit der Introversion. Ist natürlich klar, wenn du in so einem Verwaltungsdings da sitzt, das sind jetzt nicht die Rampensäue.
Die haben Gründe, warum sie nicht was mit Menschen gelernt
klar.
haben.
Ja. Und die Themen, Neuregelung des Telematik-Infrastrukturgesetzes, was kommt auf Arztpraxen zu, ist jetzt auch nicht gerade das das sexieste, erregendste Thema. So, wie kriegst du solche Themen aber hinübergereicht, dass die Leute gerne zuhören und auch es begreifen und vielleicht sogar dem etwas Unterhaltungswert abgewinnen.
Und vielleicht mal neu hinhören auch.
Das wär, ne? Ja, genau. Das war das Kunststück. Und irgendwie hat mich dieser Auftrag dann tatsächlich, also er war sehr geschickt, aber ich war auch irgendwie, ich habe angebissen und habe dann ein Konzept entwickelt. Und so ist das eigentlich entstanden. Und ich kann mich noch gut an den ersten Workshop dort erinnern. Die Leute waren, also ich kann gute Workshops geben, aber das habe ich noch nicht erlebt, dass die Leute so beseelt und erweckt da rausgegangen sind. Cool. Also es hat was bewirkt. Ja. Und das hatte ich dann.
Sprache
also,
ist so mächtig.
Ja, und so fing das an und das war dann erst in Gruppen und dann habe ich es halt ja auf Einzelformate übertragen und heute sind es schon halt Leute, die ein Anliegen haben oder einfach ein großes Expertenwissen und vielleicht das erste Mal konfrontiert sind von einem größeren, sagen wir mal 100 plus oder 1000 plus Publikum zu sprechen und merken, das kann ich jetzt mit meinen alten PowerPoint-Folien, die ich mir irgendwann mal zusammengeschustert habe, nicht mehr so ganz stemmen.
Wenn
dann
ab der 30. Reihe alle anfangen zu schnarchen, ist es irgendwie nicht so gut
genau gewesen. Ja, das sind eben, also heute sind es eben entweder aus dem wissenschaftlich-akademischen Bereich Experten oder Unternehmer, die irgendwie jetzt mal eingeladen wurden, da irgendwas vorzustellen, entweder ihre Entwicklung oder ihre Visionen oder ihr Produkt. Oder Gründer, die pitchen müssen, die einfach ihre Idee auf den Punkt bringen müssen. Und beide haben natürlich, alle drei haben natürlich auch andere Problemlagen. Aber wir sind ein bisschen, glaube ich, abgewichen, oder?
Nee, gar nicht. Ich wollte dahin. Ah, ja. Ich wollte dahin, aber ich wollte jetzt auch weiter zu deinem, weil was ich immer merke, du hast eben diese Begabung, eine Struktur zu schaffen in einer Umgebung, wo sozusagen eine Struktur gebraucht wird. Aber eine Struktur, die eigentlich befreit. Also nicht weiter einzwängt, sondern so. Da hast du ein wahnsinniges Händchen dafür. Und was ich immer merke, was ich mir immer wünsche für dich, ist, dass du bei all diesem effektiven Arbeiten in solchen Kontexten deine verrückte und kreative Seite nicht brachliegen lässt. Oder nicht zu lange brach liegen lässt. Du hast mir gestern erzählt, dass du an einem Konzept für einen Blog arbeitest. Und da geht es um ein neues Verständnis von Wirtschaft unter Zuhilfenahme der buddhistischen Philosophie.
Ja, das ist, ich habe es schon seit fast einem Jahrzehnt. Ich habe drei halb angefangene Bücher oder eigentlich schon fertige Bücher, die noch nicht, sagen wir mal, die Qualität und die Dichte haben, dass es für einen Buchmarkt reicht. Also ich habe mich sehr lange mit dem Thema befasst, wie können einfach die buddhistischen Prinzipien, die auch noch nicht so bekannt sind in Deutschland, also das muss man ja noch dazu sagen, also das, was wir hier unter Buddhismus so landläufig in den ganzen Frauenzeitschriften sind ja meistens
der dicke goldene Mann beim China-Restaurant oder
sowas oder halt Achtsamkeit und was da so alles, das ist ja eigentlich noch gar nichts, ne? Das ist ja nicht mal das Tüpfelchen vom Eisberg, nicht mal die Spitze. Also wie kann das eine Wirkkraft entfalten in dem Kontext in unserer Gesellschaft, wo glaube ich am meisten passiert, und das ist die Wirtschaft und
Kannst
das ist unser
ein
Arbeitsleben.
Geben?
Ja, ich suche mal eins raus. Alle schreien Change. Und was heißt Veränderung eigentlich? Wo muss sie ansetzen? Und das hängt ja wieder eng mit dem Thema Motivation zusammen. Wie ziehen denn die anderen mit, wenn ich eine Veränderung einleiten möchte? Wie mache ich sie denn begreiflich? Wie mache ich Appetit drauf? Oder umgekehrt, was ist, wenn der Change jetzt nicht schön ist, sondern eher ein Rückbau oder es wird unangenehmer? Und das kannst du schon mit buddhistischen Prinzipien untermauern. Also wir nehmen, aber das sind andere Trainingsgebiete, die wir dann da anzapfen.
Welches buddhistische Prinzip würdest du darauf jetzt anwenden?
Zum Beispiel das Prinzip der 8 Winde. Wie bleibst du denn cool, egal was dich anmacht gerade, ob es jetzt positive oder negative Sachen sind? Also die 8 Winde, ich glaube, ich kann es jetzt nicht ganz aufzählen. Vielleicht schaffen wir es zusammen. Aber das ist Lob, Tadel, Schande, Ruhm. Also immer so Gegensatzpaare, also vier negative und vier positive. Ja. Und der Buddhismus sagt, naja gut, das ist jetzt nicht das Wesentliche. Das sind Erscheinungen, die gehen eben wie Winde vorüber, aber du musst Kurs halten.
Wer sich davon so nicht beeinflussen
lässt. Und wie hältst du jetzt aber Kurs jetzt in dieser Welt, wo du ständig neue Sachen durchgereicht kriegst? Und wo wir ja merken, und das ist jetzt zum Beispiel in unserem Land, was in einer, denke ich, in einer viel, viel tieferen wirtschaftlichen Krise steckt, als es noch wahrhaben möchte, weil die ganze, also da, wo wir früher toll waren, die Planbarkeit, das ist Ingenieursmäßige, das Genormte, das Vorausschauende, nicht mehr funktioniert. Und jetzt eine andere Ressource gefragt ist, die viel mehr mit Erspüren, auch mit Hören und neue Signale auffassen, schnell reagieren oder vielleicht auch gar nicht mal schnell, aber angemessen.
Stimmig.
Oder mich in Stimmigkeit bringen mit anderen. Das sind völlig andere Trainingsbereiche, die wir überhaupt noch nicht im Wirtschaftsleben zumindest, weil das ja alles Esokram ist, aber auch weil es immer scheiße als Esokram verkauft wird. Und das ist auch ein Ehrgeiz mit diesem Blog, das mal anders zu verkaufen. Also jetzt im positiven Sinn, mit Verkaufen ist ja immer auch so blöd konnotiert, aber es schmackhaft machen ist eine Anstrengung. Das meine ich mit Verkaufen.
Und verständlich machen
und zugänglich machen, genau. Und das sind Themen, denen ich mich jetzt mal übend widme, ja. Also das Blog wird, denke ich, jetzt Ende des Jahres rauskommen. Ich denke schon noch im November und das sind erste Beiträge.
Das wird vermutlich online sein, wenn dieser Podcast online geht.
Richtig, ja.
Deshalb gibt doch mal
www.buddha-in-business.de. Ah. Also Buddha in Business kann man dann sicherlich ganz gut googeln.
Das werde ich doch verlinken in den Shownotes. Ja. Wo haben wir die?
Sehr schön. Ja, ich kann jede Unterstützung brauchen. Also, und da kann man auch Newsletter abonnieren. Ich werde euch nicht zuballern, aber wenn es was Schönes, Neues gibt und Inspirierendes gibt, dann wird es so sein.
Und das kann ich sagen. Armins Newsletter bringt immer Spaß. Okay, Werbeblock vorbei.
Ah, danke dir. Dann hört man das auch durch.
Gut. Auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast angefangen habe, ist, weil ich eben Menschen featuren will, die ich unterrepräsentiert finde in dem, was sie Geiles machen. Das ist nicht der einzige Grund. Ich versuche es nochmal für mich zu formulieren. In einer Welt, die ganz stark vom Visuellen geprägt ist, möchte ich die Wichtigkeit von Hören, vom Auditiven wieder bewusster machen. Und ich habe angefangen, einfach mit Leuten darüber zu sprechen. Ich habe gemerkt, dass bei ganz vielen Leuten eine Glocke klingelt und dass viele Leute das als sinnvoll und wertvoll empfinden, aber zum Teil nicht so richtig wissen, wie denn. Und zum Teil einfach, also ich höre jetzt auch hier jetzt in letzter Zeit ganz oft, ja, ich sehe, dass das wichtig ist, aber es gibt im Moment so viel anderes Wichtiges zu tun.
Ah ja, verstehe.
Aber mein Ansatz ist auch, sich bewusst zu machen, zum Beispiel, was für einem Stress man sich aussetzt mit schlechtem Audio.
Oh ja, da spricht ein großes, tolles Thema an.
Also Audioqualität ist Lebensqualität, wie?
Ja. Ich glaube, wenn ich heute noch mal ein Handwerk lernen würde, dann würde mich wirklich Soundarchitekt oder das würde mich total interessieren. Vielleicht mache ich es auch noch, keine Ahnung. Man weiß nicht, ob man da viel rumrobben muss auf vier Beine oder so. Aber ich meine, wenn du an Design denkst und an Inneneinrichtungen, dann bist du ja automatisch immer im Visuellen.
Ja.
Aber ich merke, dass mich das gar nicht mehr so anmacht, sondern ich möchte eigentlich eher wissen, wie Räume klingen. Und das ist für mich, für die Wohn- und Lebensqualität viel wichtiger, als wie sie aussehen.
Und man lernt das ja ganz wenig, was für Faktoren dazu führen, dass ein Raum sich gut anhört.
Ja, ich wüsste auch nicht so richtig. Also ja, klar, dass hier Stoff vielleicht das Ganze dämpft und so. Ja, klar, und dass es Materialien gibt, die dann einfach so einen Reverb erzeugen. Aber mehr weiß ich eigentlich auch nicht, aber ich spüre es.
Also, ja, genau. Und das ist das Ding. Ja. Das ist ein bisschen wie mit der Theaterkantine. Jeder merkt, ob das Essen gut schmeckt oder nicht. Aber die meisten Leute können nicht kochen. Und mit dem Sound ist es irgendwie auch so. Also wenn jeder kann irgendwie rumkriegeln an einem schlechten Sound. Aber wie man dazu kommt, dass es besser ist, Das wissen die allermeisten Leute nicht.
Nee.
Und dann empfinden sie auch den Aufwand zu groß und denken, oh Gott, da muss ich bestimmt ganz viel Geld in die Hand nehmen und so weiter. Und dann wird es wieder vergessen und man lebt halt mit dem Schrott.
Ja, es ist schon ein Paradox, ne? Also wir ignorieren alles, was so um das Hören und um den Klang haben wir irgendwie eine. Erstens mal investieren wir nichts. Mhm. Was wird alles investiert in Schönheits-OPs, um gut auszusehen? Oder all die visuellen Dinge, fließt unglaublich viel Geld und unglaublich viel Anstrengung rein, damit's gut aussieht. Mhm. Und fast nichts, damit's gut klingt.
Klassiker ist für mich die Entwicklung der Handys in den letzten 10 Jahren. Mhm. Guck dir mal an, wie viel mehr Raum inzwischen den Objektiven gegeben wird. Also es ist völlig logisch bei den großen Handys, bei den guten Handys, dass die Objektive inzwischen überstehen, dass es nicht darum geht, möglichst flach zu sein, sondern wirklich ein gutes, scharfes Bild hinzukriegen.
Ja.
Und wo wird an den Mikros gebastelt? Wo
ich habe so das Gefühl, ich meine, werde ich älter, aber ich verstehe die Leute beim Telefonieren immer schlechter. Ich habe so das Gefühl, der Sound ist so beschissen.
Ja, von vielen.
Auch bei den ganzen Videoübertragungssoftwarens, also was weiß ich, Zoom und Co. Ich habe manchmal wirklich, also mich strengt das wahnsinnig an, die Leute zu verstehen. Mhm. Aber wir ignorieren das, wir nehmen das als naturgemäß hin. Würde das alles scheiße aussehen, dann würden wir sofort protestieren.
Und es würde uns gar nicht so doll stören. Das ist das Ding, was noch dazu kommt. Also mit einem schlechten Video kommt man viel besser klar, stresst einen viel weniger, als mit diesem ständigen,
wahrscheinlich,
metallischen, technisierten Klang von der menschlichen Stimme, die eigentlich Wärme und Charakter tragen soll.
Ja.
Das wäre jetzt mein Werbeblock gewesen, weil da kann ich tatsächlich helfen.
Sei dir unbenommen, also ich habe auch, ich verlängere ihn noch ein bisschen, weil ich war wirklich sehr beeindruckt, was du mir über die Geräte, in die wir da reinsprechen und mit welcher Sorgfalt du sie auswählst und wie du andere auch begleitest, gut zu klingen, wenn sie öffentlich auftreten.
Ich finde es wertvoll.
Das ist für mich auch eine neue Welt und ich bin froh, dass das jemand in die Hand nimmt.
Ich habe mal so einen Workshop gemacht, wo ich selber meine unternehmerischen Fähigkeiten schulen wollte und habe da relativ viel Geld dafür bezahlt und habe dann irgendwann nach 2 Monaten gesagt, das funktioniert für mich einfach nicht. Die Qualität von deinen Videos und von den Audiodateien, die du da rumreite, die ich mir da gekauft habe von dir, die ist so schlecht und so lieblos, dass ich die ganze Zeit nur damit beschäftigt bin zu denken, das geht doch viel besser.
What the fuck, was mutest du mir zu, ja?
Ja, und dann habe ich tatsächlich mit dem so eine Art Ausstiegsvertrag verhandelt, wo er gesagt hat, okay, der und der und der Betrag wäre noch übrig, ich möchte von dir 5 Stunden oder 10 Stunden, ich weiß nicht mehr genau, Audiotraining bekommen. Wie kann ich besser sprechen? Wie kann ich besser klingen? Und dann haben wir daran gearbeitet und er hat dann nach der 3. Stunde hat er gesagt, ich freue mich jedes Mal so auf diese Stunden, weil es etwas ist, was in meinem Unternehmeralltag gar keinen Platz hat. Die Auseinandersetzung mit Sprache, mit der Schönheit von Sprache, dem Raum zu geben und zu lernen, wie man tatsächlich Dinge mit allem, was dazugehört, schöner ausdrücken, schöner zum Klingen bringen kann. Das hat ihm total gut getan. Und das
erlebe ich auch immer. Also, aber mir ist es noch nie so gut gelungen, da wirklich die Leute dafür zu sensibilisieren oder ihnen da Lust zu machen drauf. Aber wenn sie es denn mal machen, dann hat es eine so viel tiefere Wirkung.
Ja. Und es geht eben weiter. Ich habe jetzt neulich in Wien mit so einer Sprachschule kurz zusammengearbeitet, die halt wirklich Sprecher ausbilden auf sehr hohem Niveau mit tollen Dozenten und die haben selber einen Podcast, der grottig klingt. Einfach weil die 2, 3 Kleinigkeiten nicht beachten, die sofort dazu führen, dass eine geschulte Stimme auch wirklich wertig klingt.
Ja, ja.
Und da wird sozusagen, es wird dann nicht weitergedacht, es wird nicht zu Ende gedacht. Und das gehört einfach dazu, dass man das weiß.
Ja.
Heutzutage.
Vielleicht liegt es auch daran, dass wie unsere Sinne verdrahtet sind. Ich glaube, was wir mit den Augen wahrnehmen, da sind wir viel wacher und kritischer, weil natürlich der Sehsinn auch letztlich ein diskriminierender ist.
Ja, wir können es auch schneller benennen.
Wir können es schneller benennen. Unser Sehsinn ist ja so trainiert, dass wir Unterschiede wahrnehmen. Also wenn jetzt da hinten in dem Bäumchen hier was zuckt, dann nehme ich das sofort wahr, weil Gefahr und so weiter. Während der Hörsinn ja ein wahnsinnig toleranter, integrierender ist. Ich kann ja, wenn ich höre, nicht diskriminieren. Mhm. Das geht nicht. Also ich kann keine Unterscheidungen, sondern ich gehe von der Gesamtheit aus und nehme die Gesamtheit wahr. Das heißt, deshalb sind wir wahrscheinlich, was das Hören betrifft, viel unkritischer, mhm. Als was das Sehen betrifft, wo uns die Dinge auch sofort auffallen und stören.
Ja, was ja aber auch ein schöner Impuls ist, irgendwie in einer Zeit, wo jeder sofort über alles irgendwie ein Urteil hat und eine Meinung zu allem.
Ja.
Dieser Anteil vom Hören, dass man die Dinge erstmal einfach aufnimmt und an sich ranlässt und guckt, was mit einem passiert. Mhm. Und natürlich muss man darauf reagieren, aber ohne, dass man es irgendwie verarbeitet und dass man es an sich ranlässt, kommt man ja da gar nicht weiter.
Vielleicht ist es so, dass genau ich damals mit meiner Familie das auch wirklich erst lernen musste. Mhm. Heute das eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe ist im Umgang miteinander. Ja. Weil das hat sich ja, also letztlich ist ja das, was momentan mit den sozialen Medien und der ganze Neues, den wir da produzieren und den ganzen Schrott, mit dem wir uns da zumüllen Tag für Tag, auch nichts anderes als das, was ich damals am Familientisch erlebt habe. Mhm. Und keine Ahnung, wie man das schafft, diese Zonen herzustellen, wo man zu sich oder zueinander kommt. Das ist ja eigentlich dasselbe. Und ich denke, da gibt es jetzt wieder eine Entsprechung mit dem Vortragscoaching, weil ich glaube, was dort, wenn Leute bei mir sind, eben eigentlich gleich mitverkauft, ist eben auch dieser Raum, sich selber da nochmal zu erspüren. Ich meine, wenn das mit dieser Stimmigkeit und Stimme, was da, auch wenn es nun erstmal ein schönes Sprachspiel ist, aber es stimmt auch tatsächlich. Du kommst eben in eine ganz andere Resonanz mit dir. Also sonst könntest du es auch mit einer KI machen. Also meine ganzen rhetorischen Tricks und Kniffe, die habe ich auch alle drauf, aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass wenn jemand zu mir kommt, wir hier einen gemeinsamen Raum schaffen, nochmal die Dinge weit zu machen und neu zu ordnen.
Und dass du der Person auch zuhörst und versuchst herauszufinden, was ist tatsächlich das Thema.
Was ich mittlerweile gelernt habe.
Ja.
Klar, und eine Neugier entwickle und Fragen stelle und das auch nochmal wiederbelebe, was vielleicht schon für die Person selbst total langweilig ist, weil sie das vielleicht schon 20 Mal durchdacht und durchgearbeitet hat.
Ja, weil es auch, wie das so auch ist mit den Dingen, die man kann, die sind halt irgendwie selbstverständlich, ne?
Also
so,
ja,
man spürt sie ja gar nicht mehr so bewusst machen.
Und ich denke, das, was da jetzt für introvertiert, ich mag es gar nicht so hochhängen, weil ich zweifle auch diese Theorie mit Intro, Extro auch manchmal an. Also weil ich glaube, wir sind in so unterschiedlichen Kontexten, mal so, aber dieser Weg nach innen und dann nach außen zu gehen, statt nur am Außen zu arbeiten, wie es eben die klassische Rhetorik macht, mach mal die Geste so und nimm mal deine Hände raus und betone den Satz am Schluss mal so, sondern da mal erst nach innen zu gehen und zu gucken, wie stehe ich denn selber zu dem Thema, dann vielleicht so eine kleine Mitgefühlsübung zu machen, wie stehen denn die anderen, denen ich das sagen will zum Thema, und daraus eine Synthese zu bilden.
Ja.
Das ist schon so ein Anfang von dieser Stimmigkeit. Ja. Und das kann nochmal vieles komplett neu ordnen und aber frisch machen und so. Also ein Ziel ist ja, dass diejenigen, die mit mir dann arbeiten, einfach selber total beseelt wieder rauskommen, so wie es bei dem ersten Workshop war, dass sie auch wieder total Lust haben, mit ihrem Thema zu spielen und damit mit anderen in Verbindung zu treten und dort gemeinsam eine Realität zu schaffen, auf der man sich verständigen kann. Und ich glaube, das ist ein Bereich, der ist zumindest jetzt in der Speaker-Szene oder so noch überhaupt nicht da. Das ist was ganz Stilles, das hat was eine ganz andere Qualität. Und die würde ich ganz gerne mit meinen Kundinnen und Kunden auch aufbauen. Aber das steht ganz am Anfang. Das ist, denke ich, Teil eines ganz, ganz großen Paradigmenwechsels, weil die Geschichten, die unsere Wirtschaft vorangetrieben haben, bis zum Ukraine-Krieg, jetzt nicht mehr funktionieren. Und es braucht da eine andere Herangehensweise und eine andere Art und Weise, wie wir uns mit unseren Erfahrungen und unserem Wissen gegenseitig unterstützen, damit wir was neu schaffen können. Das ist ein großes Projekt, aber so verstehe ich meine Arbeit und so möchte ich sie auch ausrichten, ob das jetzt dieser Buddha-Blog ist oder eben auch dieses Vortragscoaching. Das ist ein und dieselbe Grundlage.
Wie sie, also aus der Erfahrung sozusagen deiner Jahre von Beratung im Sprachbereich, Wie siehst du die Aufgabe von Frauen in diesem Prozess?
Geile Frage. Eigentlich das, was ich da mache, habe ich mir von Frauen abgeschaut oder von Frauen gelernt. Mhm. Gut, ich bin jetzt auch, was das betrifft, auch, glaube ich, nicht der typische Brüllaffe. Mhm. Also wenn das Männlichkeit sein soll, dann bin ich das nicht. Mhm. Aber ich merke es in meiner Kundinnenstruktur, dass Frauen das viel, viel besser verstehen, woran wir da eigentlich arbeiten. Es gibt auch Männer, also zum Beispiel hatte ich jetzt in den letzten Monaten zwei, die sind mir nach der ersten oder zweiten Stunde davon gerannt, weil sie gewusst haben, da haben sie Angst vor.
Ja.
Das waren auch so KI-Prediger, also die jetzt da irgendwie immer irgendwie den großen Change hier und was jetzt KI alles für Revolutionen bringt und was man jetzt alles tun muss, damit man den Anschluss nicht verpasst. Mhm. Also das waren solche Themen.
Ja.
Und da gelingt es mir leider, und ich kann mich da auch nicht zurückhalten, mit zwei, drei Fragen das Ganze einfach mal zu zerlegen. Und dann merken die, nee, ich wollte doch hier mit 500 PS jetzt die neueste Weisheit verkünden.
Aha.
Ja, und das ist wahrscheinlich nur bedingt bei mir zu bekommen.
Mhm.
Sondern ich möchte halt mehr mit reinholen, also weil einfach, glaube ich, nicht mehr nur um die Erregung und das Adrenalin geht und dass damit auch nichts zu erreichen ist. Das ist wie Porno. Mhm. Also da kriegst du natürlich irgendwie auch einen Kick, wenn das jemand gut macht und da eine Show abzieht und sei es jetzt irgendein vertriebliches Thema und Verkaufen und Erfolg und was da alles so gehandelt wird. Wenn das gut gemacht ist und unterhaltsam, dann ist das natürlich auch ein schönes Feuerwerk.
Mhm.
Aber es ist eine Erregung, die halt wie beim Porn halt nur
die
so lange anhält.
Ja.
Und das andere ist, ich finde jetzt gerade diese sexuelle Parallele ganz gut, ja, also weil das hat ja auch was mit weiblicher und männlicher Sexualität ein bisschen zu tun, aber diese Erregung aufbauen, sie länger haltbar machen und damit einfach ganz andere Resonanzen zu erzeugen.
Mhm.
Und so dass ich, also ja, die richtig guten Vorträge, die ich gehört habe, da erinnere ich mich nach Jahren noch an die Leute oder an einige Sätze.
Mhm.
Und das ist, weil sie es geschafft haben, mit mir in Resonanz zu gehen, dass irgendwas selbst nach Jahren da noch widerhallt.
Mhm.
Und das finde ich einen viel größeren und nachhaltigeren Erfolg, weil es auch ein Vertrauen hergestellt hat zu der sprechenden Person, die fast schon an Hingabe grenzt. Also da würde ich jederzeit alles bei der kaufen oder machen oder so,
ja.
Weil sie mein Vertrauen erreicht hat und weil sie da was langfristig in mir angelegt hat.
Du hast in deinem White Paper, wenn ich das richtig erinnere, auch gesagt, dass es eben für Menschen, die nicht durch Lautstärke und Wirkkraft überzeugen wollen oder können, umso wichtiger ist, eine gute, detaillierte Vorbereitung zu machen.
Ja, ja.
Und das kommt ja so ein bisschen in Einklang mit dem, was du sagst, über diesen schrittweisen Aufbau von einer Spannung, von einem Interesse, dass jemand nicht nur weiß, wovon er redet, sondern auch wie er davon redet, wie er das vorstellt. Wie er sozusagen die Voraussetzung dafür schafft, einen dann dahin zu führen, dass man wirklich versteht, worum es geht. Das kann man ja nicht so aus dem Ärmel schütteln. Man kann aus dem Ärmel schütteln, wenn man jemanden beeindrucken will.
Ja. Mhm.
Aber wirkliches Verständnis zu erzeugen und vielleicht auch zu einem, also dass man schon was gibt und nicht nur neugierig macht und nicht nur abhängig macht, sondern dass man schon was gibt in so einem Vortrag, das braucht ja eine ganz andere Vorbereitung.
Ja, das ist so. Wo fange ich an? Wir schießen da gerade 5 Sachen gleichzeitig durch den Kopf.
Herrlich.
Ja, also wenn wir nochmal auf dieses Thema Stimmigkeit zurückkommen, ich glaube, da kann ich es am besten festmachen. Ich meine, wenn es, sagen wir mal, jetzt eher ein Anliegen ist, was so aus eher so Richtung Fachvortrag, Sachvortrag geht, so wie damals bei dieser kassenärztlichen Vereinigung, dann ist das relativ leicht, ja, dann habe ich immer das Bild, das präsentiere ich dann auch auf meinen Folien von so einem vollgepackten Koffer, wo so ein Bikini-Oberteil und eine Unterhose so raushängt, ja, wie man das so irgendwie, und diesen Koffer muss man neu packen. Und vor allem, man darf nicht zu viel reinpacken. Das ist ja zum Beispiel bei Fachvorträgen, vor allem wenn du aus einem akademischen Background hast, dann hast du unglaublich Schwierigkeiten, das zu vereinfachen, zuzuspitzen und mit wenigen auszukommen, weil du immer in größeren Zusammenhängen denkst, als dein Publikum dann verkraften kann. Das ist aber reines Handwerk und das ist Konzeptarbeit. Kommen wir zu den Sachen, wo es jetzt mit dieser, ja, nochmal mit dem Thema Introvertiertheit, das wäre so, das muss man gar nicht so groß aufhängen. Damit meine ich jetzt auch gar nicht, erst sowieso nicht die Schüchternen, ja. Also ich bin auch introvertiert, aber weiß Gott nicht schüchtern. Der einzige Unterschied ist, dass ich in Gruppen keine Energie tanke. Die laugen mich aus. Und das heißt, ich kann nicht vom Publikum treten, und ich krieg dann sofort so ein Rapport und dann schwimmt das so und geht so ab. Das kriege ich schon auch, aber ich muss anders rangehen.
Okay.
Und das geht eben, wenn ich selber erstmal recht innerlich mit mir ehrlich bin, und dann kommen wir mit dem dritten Punkt, mit der Stimmigkeit, dass ich zuerst mal wirklich gucke, wo sind denn Brüche und Widersprüche in mir. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist auch manchmal eine unangenehme Arbeit, aber dann unglaublich befreiend. Weil ja die Stimme es sofort verrät. Jede Unsicherheit, die ich habe, transportiert sich irgendwie. Und ich bin ja auch oft in Verkaufsgesprächen drin. Ich arbeite noch für eine Firma im Vertrieb und kann das eigentlich an mir fast in Tagesform feststellen, wann da irgendwas nicht so gut klingt oder nicht. Und das überträgt sich sofort auf den Kunden. Du kannst da mit noch so viel Technik und sowas eigentlich nichts vormachen. Das heißt, ich muss wirklich mich innerlich aufräumen und ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Und wenn es ein Zweifel am Produkt ist, dann muss ich mit diesem Zweifel umgehen. Wenn es ein Zweifel an mir selber ist, muss ich ihn auch. Wenn ich mich langweile, wenn ich irgendwas habe, ich muss es irgendwie erstmal mir selber klar machen und das auflösen. Und wenn er dann noch besteht, mit diesem Zweifel auch arbeiten. Und das wird dann halt keine Wumm-Feuerwerkspräsentation dann. Es wird was Stilleres, aber dafür vielleicht umso vertrauenswürdiger.
Und wirkt nach, ne?
Und wirkt nach.
Du gibst halt nicht gleich die Antworten, sondern stellst vielleicht die richtigen Fragen und regst
zum Beispiel
Denkprozesse an. Und
ja,
so.
Oder ich äußere den Zweifel offen. Also was ist daran so schändlich? Warum muss das alles so glatt sein? Vor allem, es glaubt einem sowieso nicht mehr jeder, alle oder kaum mehr jemand, dass du das perfekte Produkt hast und kein anderer. Also hat auch was übrigens mit unserem Buddhismus zu tun, weil eins der grundsätzlichen Trainings im Buddhismus ist ja, Illusionen abzubauen. Maya, Illusionen, das glaube ich, ist der Sanskrit-Begriff. Und dass wir uns trainieren, die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist.
Ja.
Schonungslos. Auch gnadenlos. Und ich habe so das Gefühl, bei vielen Vorträgen und Sales-Pitches und so weiter geht es genau umgekehrt. Man will Illusionen aufbauen. Ganz
über Zweifel hinweggehen, durch Lautstärke, durch Beeindrucken.
Ja, und perfekte Inszenierung und was das meint. Okay, die ganze Werbeindustrie lebt davon, Illusionen aufzubauen. Das haben wir mittlerweile eigentlich schon so hingenommen, dass wir uns nur noch also bewusst Illusionen fabrizieren, um uns das Leben erträglich zu machen. Der Buddhismus sagt aber genau das radikale Gegenteil. Runter damit, sei nackt. Zieh dem Kaiser jeden Fetzen vom Leib, den er noch anhat. Und dann baue auf, dann konstruier was Bestand hat, dann kannst du auch viel mehr integrieren, was vielleicht noch wichtig ist und bedeutsam ist, oder
und
du findest
auch
neue Bedeutungen.
Neue Lösungen
kommen,
ne?
Ja, das ist der Weg.
Ah, das ist schön. Ich hab einen Podcast gemacht mit einem Schulkollegen von mir, Hans Jochen, der lange Zeit in der Wirtschaft gearbeitet hat, erst eine Banklehre, glaube ich, gemacht hat und dann für ein mittelständisches Unternehmen als Finanzoberhaupt gearbeitet hat, über 10 Jahre und so. Und dann irgendwann gemerkt hat, das reicht mir nicht mehr. Irgendwas ist in meinem Leben völlig unbeackert. Und dann kam die Möglichkeit, da auszusteigen. Und er hat eine Coach-Ausbildung gemacht und arbeitet mit ganz vielen verschiedenen Coaching-Methoden, unter anderem auch mit Lego. Es gibt Lego Creative
Geiles
Play.
Geiles Zeug.
Völlig cool. Und diese ganze, also sozusagen die Anregung von Kreativität in wirtschaftlichen Prozessen oder in unternehmerischen Prozessen, das setzt so einen völlig anderen Zugang voraus.
Ja, ja.
Und daran hat mich das eben erinnert.
Absolut, ja.
Und ich glaube, dass ganz viele, das hast du gestern auch gesagt, dass ganz viele Leute aus der Wirtschaft merken, dass es auf diesem alten Weg nicht mehr weitergeht und dass es wichtig ist, umzudenken. Und das in einer Zeit, wo man eben nicht große finanzielle Reserven hat, um jetzt komplett alles umzubauen, ja, sozusagen.
Und einen enormen Druck.
Also muss es eigentlich da anfangen, wo man anders anfängt zu denken.
Genau. Deshalb Buddha in Business.
Ja, geil.
Also ob mir das jetzt auf Anhieb alles gelingt, weiß ich nicht. Aber das ist eine Reise, die wir unbedingt antreten müssen. Und das tue ich hier mit.
Ich bin da gespannt drauf. Armin, ich schnüre jetzt das Bündel.
Ja.
Mit meiner letzten Frage. Viele Punkte haben wir schon angesprochen, die in die Richtung gehen. Aber ich möchte von dir noch einmal formuliert bekommen, warum du der Meinung bist, warum du auch der Meinung bist, so wie ich, dass Hören einen stärkeren Einfluss in unserer Welt haben sollte.
Also warum ich auch der Hörlobby angehöre.
Ja.
Eigentlich ganz simpel, weil es eine Haltung trainiert. Und ich glaube, die einzig mögliche Haltung, in der wirklich neue Lösungen entstehen. Egal, worauf du es anwendest, ob du es jetzt im zwischenmenschlichen Bereich anwendest oder mit dir selbst. Und ich glaube, es ist fast eine revolutionäre Tätigkeit heute, sich wirklich in diese Stille zu begeben und sich selber zuzuhören, bewusst und anderen und der Welt. Und es ist natürlich ein schwieriges Unterfangen, weil du musst dich ja auch schützen, weil der Lärm ist ja so überwältigend.
Das ist das Ding.
Ja.
Dass es eben nicht einfach damit getan ist, sich sozusagen für
alles
reinzuziehen, zu öffnen.
Ja.
Und das ist das, was Bewusstsein voraussetzt. Dass man sich bewusst macht, wo, in welchen Situationen brauche ich welche Hörqualität?
Genau.
Was kann ich an mich ranlassen und wo ist es notwendig, mich zurückzuziehen? Oder wo ist es notwendig, auch mal wegzuhören oder nicht, das ist ja nicht so einfach, man kann die Ohren ja nicht so gut zumachen.
Leider nein, aber weißt du, eines der wunderschönsten und besten Technologien der letzten Jahre ist die Noise-Canceling-Technologie.
Wenn sie gut gemacht ist.
Wenn sie gut gemacht ist und sie kommt ja schon, also ich meine, da gebe ich auch echt immer Geld aus, wenn da irgendwas Neues kommt, was das nochmal besser macht, dass du dir wirklich was Angenehmes auf die Ohren klatscht und das alles löscht, was da
und ich glaube,
um
es ist gerade für Menschen wichtig, die eben neurodivergent funktionieren.
Richtig, ja.
Dass man da wirklich eine Möglichkeit hat, sich aus diesem Lernen so ein Stück weit zurückzuziehen. Und ich meine, du hast hier diesen Rückzugsort, wir sind hier gestern Abend angekommen und man steigt aus dem Auto und es ist still.
Ja, das ist sofort ich habe ja insofern mit meiner Familie eine extreme Wohnsituation gewählt, mit der wir in diesen Extremen sind wir auch total glücklich, weil wir leben also in Hamburg wirklich so fast in, also ich habe Bettkante, Bahnsteigkante, Hamburg, Altona, 3 Minuten
Ikea
in den ECE.
Um die Ecke, neuer
also
Mittelpunkt.
Voll im Trubel, also da ist immer das pralle Leben und hier ist dann in der Heide, hier ist die pralle Stille.
Ja.
Und ich mag beides nicht missen. Das ist natürlich eine unglaublich privilegierte Situation, aber die mich mit großer Dankbarkeit erfüllt und die ich gerne mit lieben Menschen wie dir teile.
Dankeschön. Es ist auch schon schön zu sehen hier, wie du so unkonventionelle kleine Lösungen für Sachen gefunden hast. Es ist halt, es ist wirklich klein, und aber es gibt so viele Gimmicks zu entdecken.
Ja.
Also sei es irgendwie die Kletterstufe für die Katze in ihr Außenrevier oder so.
Ja.
Das ist alles so. Ich hatte vorher nicht auf der Pfanne, was für ein akribischer Handwerker du bist. Und das ist, dass du da ganz viel einfach Lösungen findest, die nicht perfekt, aber stimmig sind.
Danke.
Ich habe dich neu kennengelernt. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Ein sehr, sehr großes Vergnügen.